Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Amate, the art of war, die Templer. Sehr lange und sehr oft wurde sich ein Thema gewünscht. Eine Erzählung über eine der bekanntesten Institutionen der mittelalterlichen Weltgeschichte und zweifellos den berühmtesten Ritterorden des gesamten Mittelalters. Mit unserer Reihe über den ersten Kreuzzug haben wir eine Einleitung für eine Institution ins Spiel gebracht, welche unbedingt erzählt werden möchte. Die Pauperes Commilitones Christi, Templique Salomonici, Hiero Solomitanis. Zu Deutsch, die arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem, gemeinhin besser bekannt als der Templerorden. Christliche, tiefgläubige Männer schlossen sich einige Jahre nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Kreuzzugs zusammen, mit zwei erklärten Zielen. Erstens, der Pflege der Kranken und Schwachen im Namen der christlichen Barmherzigkeit und zweitens, der Sicherung der Pilgerrouten ins Heilige Land. Das zweite gestaltete sich durchaus als schwierig, denn im Gegensatz zu weitläufigen Meinungen waren die großen Ritterorden nicht von Anfang an streng militarisiert. Das vollzog sich erst im Laufe der Zeit. Gegründet, möglicherweise im Jahr 1118, sollte der Orden in seinem 200-jährigen Bestehen zu einer der mächtigsten Institutionen des europäischen Kontinents aufsteigen. Zu mächtig für manche. Denn mit der Zeit wurden sie militärisch und wirtschaftlich dermaßen einflussreich, dass selbst für einige Könige an den Templern kein Weg mehr vorbeiführte. Und eben diese Macht sollte ihnen schließlich zum Verhängnis werden, wie die Templer zu ihrem Namen kamen. Wer sie waren und warum gerade ein Papst und ein katholischer König bedacht waren, sie auszulöschen, darum geht es heute. Kapitel 1. Das Heilige Land. Sommer des Jahres 1099. Es ist vollbracht. Das Kreuzfahrerheer hat Jerusalem erobert. Zehntausende Männer, Frauen und Kinder waren im Rahmen dieser Unternehmung gestorben. Man hatte blühende Städte erobert, mächtige Festungen in christlicher Hand gebracht und der größte Erfolg war garantiert von symbolischer religiöser Natur. Für die Lateiner war die ideelle Bedeutung des Sieges klar. Jerusalem, die heilige Stadt und das Grab Christi, war endlich wieder in christlicher Hand. Nun kommt der Haken. Was jetzt? Man hatte sich im Heiligen Land festgesetzt. Städte wie Edessa, Tripolis und Jerusalem gehörten dem katholischen Westen. Aber was nun? Die Mission, auf die der Papst sie geschickt hatte, war vollbracht. Es gab aber keine richtigen Pläne, was man machen sollte, sobald man den Kreuzzug abgeschlossen hatte. Darüber wurden sich ironischerweise kaum Gedanken gemacht. Vermutlich nicht zuletzt auch deshalb, weil viele Menschen gar nicht an ein Gelingen des Kreuzzugs glaubten. Der territoriale Gewinn war insgesamt mehr als überschaubar. In der Kreuzzugforschung heißt es, unbestritten waren die Kreuzfahrerstaaten, was immer sie sonst gewesen sein mögen, zunächst und während ihrer Dauer umkämpfte Enklaven in einer großen, militanten und mächtigen muslimischen Welt. Auch im Königreich Jerusalem gab es stets befestigte muslimische Städte, die feindliche Außenposten bildeten, Basis für Überfälle auf kleine Siedlungen und Reisende, besonders auf christliche Pilger. Stellt es euch also vor als abgeschottete Bereiche,
als kleine christliche Inseln in einem Meer aus nichtchristlichen Herrschaften. Als erstes galt es deshalb, die frisch erworbene Herrschaft über Jerusalem zu zementieren. Dabei stellte sich eine simple, aber unumgängliche Frage. Wer war hier eigentlich Chef? Jerusalem brauchte einen König oder zumindest einen Mann, der wie einer regierte. Und mehrere Kandidaten hätten das Zeug dazu gehabt. Viele von ihnen waren aber entweder im Laufe des Kreuzzugs umgekommen oder wollten einfach wieder in die Heimat zurück. Tatsächlich, es gab Männer, die die Herrschaft über Jerusalem hätten haben können, aber sie einfach ablehnten. Die beiden Endkandidaten waren der südfranzösische Graf Raimund von Toulouse und Gottfried von Bouillon. Beide wiesen sie einen entsprechend hohen Rang aus, genügend Vermögen und Bekanntheit, um für das Amt zu passen. Gottfried hatte einen guten Anspruch, weil er es war, der die Stadt gestürmt hatte. Das Problem bei beiden war aber folgendes. Sie waren beide keine unbegabten Anführer, aber auch nicht die oberste Liga, in der eben ein König spielen sollte. Das Ganze klärte sich schließlich, weil Raimund einer der vorhin erwähnten Männer war, der einfach kein Interesse hegte, König hier zu sein. Er marschierte nach dem Kreuzzug wieder gen Heimat und Gottfried wurde der Herrscher von Jerusalem und erbte damit all die Probleme dieses Amtes. Zwar hatten die Christen das muslimische Heer bisher zurückgeschlagen, allerdings waren sie zu allen Seiten von Glaubensfeinden umzingelt. Selbst in der Stadt selbst konnte sich Gottfried nicht der Treue all seiner Untertanen sicher sein. Jerusalem selbst war vor der Belagerung noch ramponiert und musste erstmal saniert werden. Ein großer Teil der Kreuzfahrer sah ihre Mission also erfüllt an und reiste zurück nach Europa. Zurück blieb also eine Splittergruppe des ursprünglichen Zuges. Und diese geringe Anzahl an Menschen, vor allem an Soldaten, machte die Situation nicht leichter. Noch dazu kamen die unterschiedlichen, sich teilweise widersprechenden politischen oder persönlichen Ziele der christlichen Akteure im Heiligen Land. Die Lage ist ganz einfach. Was einte die Kreuzfahrer? Ihr Glaube. Und was noch? Nichts. Einfach gar nichts. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Ziele, Wertvorstellungen und so weiter. Bis auf das aufgenähte Kreuz auf der Kleidung teilten sie nicht viel. Und das würde zum massiven Problem werden. Jeder größere Adlige wollte ein Stück vom Kuchen im Heiligen Land abhaben. Eine eigene Herrschaft aufbauen. Eigenes Land. Noch dazu sandte der Papst einen neuen Legaten, Dagobert von Pisa, nach Jerusalem, der schnell zum Patriarchen der Stadt wurde und immer mehr Macht auf sich vereinte. Dafür hatte er ein gutes Argument. Immerhin war es die Stadt Jesu Christi, in der er residierte. Wo sonst sollte ein Mann Gottes mehr Macht ausüben dürfen? Die Christen waren mehr als uneins und intrigierten teilweise gegeneinander. In der Mediävistik wird das so zusammengefasst. Es steht außer Frage, dass sich im Königreich Jerusalem niemals eine Gesellschaft entwickelt hat, in der alle Bevölkerungsgruppen ungeachtet ihrer Herkunft, Sprache und ihres Glaubens gleichberechtigt und konfliktfrei neben und miteinander gelebt, ihre unterschiedlichen Kulturen und Traditionen gepflegt und ihre Religion ausgeübt haben. Die Situation war also von Anfang an angespannt. Kapitel 2: Das Schwert und das Kreuz. Um 1100 machte sich ein weiteres Kreuzfahrerheer auf, um die Christen im Outremer zu unterstützen. Das ist französisch und heißt so viel wie über dem Meer. So nennt man umgangssprachlich die christlichen Gebiete im Osten. Dieses Heer kam allerdings niemals an. Es wurde vollständig von den Seldschuken vernichtet. Hinzu kam, dass die traditionell unbewaffneten Pilger der Christen immer häufiger überfallen wurden. Das Königreich Jerusalem hatte nicht die Männer, diesem Umstand Einhalt zu gebieten. Das waren teilweise auch keine Kleingruppen von 5 Pilgern, die gemütlich ihrem Ziel entgegenwanderten. Die größte nachgewiesene Gruppe umfasste 700 Pilger. Am Arsch des Landes wurden sie in einen Hinterhalt gelockt. 300 erschlagen, 60 gefangen genommen. Und so konnte es einfach nicht mehr weitergehen. Viele fragten sich vielleicht, wenn der Landweg zu gefährlich ist, warum fuhr man nicht per Schiff? Ganz einfach, der Seeweg war mindestens genauso gefährlich. Überall lauten Piraten oder Stürme ließen die Schiffe zerschellen. Auf beiden Routen war der Tod nicht unwahrscheinlich. Das einzige Glück der christlichen Seite bestand wohl in einer Sache. Die Muslime waren mindestens genauso gespalten wie sie selbst. Untereinander zerstritten trachteten viele Lokalherrscher einander nach dem Leben, sodass sich nie ein vernünftiger, konzentrierter Widerstand gegen die Kreuzfahrer formierte. Die Angriffe auf Pilger waren verheerend, aber sie hatten nie die Dimensionen einer richtigen Schlacht. So kam es, dass der französische Ritter Hugo von Payne einige Ritter um sich scharte und die Aufgaben des Pilgerschutzes wahrnahm. Die Anfänge des Ordens liegen großteils im Dunkeln. Zeitgenössische Quellen sind rar. Die älteste ausführliche Quelle bietet uns der Bischof Wilhelm von Tyros, und er schrieb: In demselben Jahr beschlossen einige Adle aus dem Ritterstand, gottergebene und gottesfürchtige Männer, als sich Regeln gegebenen Kanoniker zu Dienst Christi zu leben, und legten in die Hand des Patriarchen das Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armut ab. Die ersten und ausgezeichnetsten unter ihnen waren die ehrwürdigen Männer Hugo von Payne und Gottfried von Saint-Aldemar. Und die Templer waren geboren. Wenn der Orden ganz genau gegründet wurde, ist bis heute ein Rätsel. Wilhelm sagt, die Edlen hätten sich 1118 zusammengeschlossen. In der offiziellen Ordensregel stand, der Orden habe sich im Laufe des Konzils von Troyenne 1119 formiert. Andere Quellen sprechen wiederum vom Jahr 1120, aber das ist in Wahrheit relativ egal. Wichtig ist, dass der Orden nun existierte. Kapitel 3: Im Namen Gottes. Diese kleine Schar schwor feierlich, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen für Gerechtigkeit und den Schutz der Schwachen einstehen würden. Sie schworen, ihr Leben uneingeschränkt dem Herrn zu widmen und legten jeweils ein Gelübde zu Keuschheit, Armut und Gehorsam ab. Das hatte ganz einfache Hintergründe. Der Gehorsam war der Grundstein für ihre Organisation. Das Infragestellen eines kirchlichen Autoritären war einerseits absolut undenkbar und aus moralischen Gründen andererseits auch der Tod für die Organisation. Die Keuschheit sollte sicherstellen, dass sie all ihre Kraft und Liebe nur dem Glauben widmen. Und die Armut sollte ihre Herzen reinhalten und ein genügsames Leben frönen, wie ihr Messias selbst es tat. Die Autorität, der sie sich unterstellten, war in diesem Fall der Patriarch von Jerusalem. Dies an sich löbliche Unternehmen konnte, um zu gedeihen, nach dem Geiste jener Zeit nicht ohne kirchliche Bestätigung, Weihe und Verpflichtung begonnen und weitergeführt werden, heißt es in der Literatur über die Templer. Wie groß die ursprüngliche Runde der Tempelritter war, ist in den Quellen strittig. Ihre Zahl war aber definitiv überschaubar. Sie dürften zwischen 8 und 30 Mann gelegen haben. Die junge Bruderschaft machte sich schnell beliebt, denn sie waren für die Mächtigen in Jerusalem ein willkommenes Werkzeug, um die Krisenregion nach und nach in den Griff zu bekommen. Sowohl der Patriarch als auch der König von Jerusalem unterstützten sie nach Kräften. Das erklärte auch, wie sie zu ihrem Namen kamen. Habt ihr euch nie gefragt, wieso die Templer Templer hießen? Welchen Tempel bewohnten sie denn? Und warum Tempel, wenn Christen in Kirchen beteten? Die Antwort ist ganz einfach. Der König von Jerusalem, Balduin mit Namen, überließ ihnen als Hauptquartier großzügigerweise einen Teil seines eigenen Palastes in der Stadt. Genauer gesagt, den Teil, der aus den Überresten des ehemaligen Tempels von Salomon entstand. Daher der Name. Das war keine reine Mildtat, denn Balduin hatte die Weitsichtigkeit, das Potenzial in einer solchen paramilitärischen Bruderschaft zu erkennen. Es würde nicht lange dauern, bis die Ritterorden die wichtigste Verteidigung des Christentums im Heiligen Land wurden. Die drei mit Abstand bekanntesten Ritterorden waren natürlich die Templer und neben ihnen die Johanniter und der Deutsche Orden. Bald begann so etwas wie eine Aufgabenteilung unter den Orden. Die Johanniter übernahmen mehr und mehr die Krankenpflege, während die Templer sich immer mehr militarisierten. Somit sollten die Templer ein wichtiges Glied in der Machtkette des Königreichs von Jerusalem werden. Anfangs litt der Orden aber an großen Problemen. Den Teil mit der Armut erlebten die Templer wohl etwas intensiver als beabsichtigt. Viele Jahre lang waren sie auf Spenden von Pilgern angewiesen. Zu diesen Spenden zählten grundlegende Dinge, Kleidung oder Nahrung. Viele Jahre trugen sie noch keine eigene Kleidung, sondern schnöde weltliche Gewänder. Außerdem wuchs ihre Zahl nicht an und ihre Reihen blieben Licht. Warum das so war, ist schnell erklärt. In der damaligen Zeit hielten sehr viele Menschen Krieg und Religion für schwer vereinbar im praktischen Leben. Die Templer waren immerhin Ritter, die lebten wie Mönche. Wie das zusammenpassen sollte, wussten einige Menschen nicht so recht. Unter anderem deshalb nahm der Orden auch sogenannte Milites ad Terminum auf. Das waren Mitglieder auf Zeit. Sie verpflichteten sich für eine im Vorhinein abgesprochene Zeit zum Dienst im Orden, ähnlich wie es heute Zeitsoldaten tun. Diese Soldaten füllten für einige Zeit die lichten Reihen etwas auf. Kapitel 4: Wachstum. Dem Orden fehlte also ein gewisser Kickstart, um richtig zu wachsen. Hugo von Payne nahm sich der Sache selbst an. Das Niederschreiben einer festen und institutionalisierten Ordensregel war der erste Schritt dafür. Die Rekruten sollten wissen, wie und wofür sie ihr Leben lebten. Danach machte er im Abendland ordentlich Stimmung für die jungen Templer. Als erstes ging es daran, gute PR für die Templer zu schaffen. Von allen Seiten her war im Abendland Kritik an dieser unkonventionellen Lebensform aufgekommen. Klar, jeder kannte Mönche. Sie bildeten seit ca. 600 Jahren einen festen Bestandteil jeder christlichen Kultur. Und jeder kannte Ritter. Spätestens seit den Normannen und dem Aufstieg des Pferdes in der Kriegsführung. Aber das waren eigentlich zwei völlig verschiedene Stände. Aber man schaffte es.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Gut zu argumentieren, warum das Kreuz und das Schwert im Heiligen Land nicht voneinander getrennt werden konnten. Die Werbetour durch Europa fruchtete. Zahlreiche Schenkungen in Form von Landbesitz gingen von Adligen an den Orden. Überall in Europa, Italien, Portugal, Spanien und vor allem Frankreich wurde die Hochburg der Templer geschaffen. Mitverantwortlich dafür war vor allem ein Mann, Bernard von Clairvaux. Ein mehr als begnadeter und weltberühmter Prediger aus Frankreich. Er machte eine Menge Stimmung für den Orden und überzeugte so manchen jungen Mann, sich eben diesem anzuschließen. Der Orden gewann in allen Belangen hinzu. Personal, Geld, Ländereien, Prestige. Langsam aber stetig kannte jeder die Rittermönche aus Jerusalem. Nun begann man, sie auch an größeren militärischen Aktionen zu beteiligen. Der erste namhafte Einsatz ging im Jahr 1148 bei der Belagerung von Damaskus über die Bühne. Leider nicht gerade glimpflich. In diesem Kampf starb ein großer Teil der aktiven Templer. Ganz abgesehen davon, dass der ganze Zug gegen Damaskus geradezu hirnrissig schien. Das Emirat von Damaskus war im Jahr 1148 seit 10 Jahren schon ein Verbündeter der Christen. Die Christen hintergingen allerdings die Damaszener und attackierten sie. Allerdings ließ der Orden sich von diesem Debakel nicht unterkriegen und nutzte seine große Beliebtheit, um schnell neue Mitglieder zu rekrutieren. Mittlerweile betonten sogar Könige die Wichtigkeit des Ordens. Und es wurde der Traum von so manchem jungen Knaben, einst ein Tempelritter zu sein. Das war allerdings kein Zuckerschlecken, denn der Templerorden unterzog jeden Aspiranten einem harten und langen Training, das von striktem Gehorsam, Entbehrungen und viel Verzicht geprägt war. Noch dazu kam harte körperliche Ausbildung und eine in der Regel lebenslange Bindung an den Orden. Die große Stärke des Ordens lag in seiner Unabhängigkeit. Der Orden bildete nach seinen anfänglichen Schwierigkeiten de facto eine gut ausgebildete, gut ausgerüstete Privatarmee, die keinem weltlichen Herrscher Rechenschaft schuldig war. Wie diese Ausbildung genau ablief, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Im Laufe der Zeit prägte sich unter den Ritterorden eine gewisse Konkurrenzhaltung heraus. Hatten die Johanniter eine gewisse Anzahl an Pilgern gerettet oder Schlachten ausgefochten, mussten die Templer sie um der Ehre willen übertrumpfen oder umgekehrt. Einzig und allein der gemeinsame Feind, die Muslime des Morgenlandes, einten sie zu einem Zweckbündnis. Dafür gibt es einige Berichte. Wenn aber Könige, Fürsten, Barone und andere Pilger ins Land kämen, um gegen die Sarazenen zu reiten, dann teilten sich Templer und Johanniter die Aufgaben von Vorhut und Nachhut, um gemeinsam die im Land unerfahrenen Kämpfer vor Schaden zu bewahren. Ohne die hätten sie sich im Laufe der Zeit wohl gegenseitig zerfleischt. Der nächste große Einsatz der Templer fand bei der Hafenstadt Ascalon statt. Im Süden des Heiligen Landes bildete Ascalon einen strategischen Schlüsselpunkt zwischen eben diesen Landen und Ägypten. Schon 1150 ließ der König südlich noch von Ascalon eine Burg namens Gaston bauen. Sie sollte Ascalon von den Fatimiden in Ägypten isolieren und damit deren Bedeutung brechen. Als Zeichen seiner Wertschätzung und seines Vertrauens gab er diese Burg in die Hände der Templer. Doch damit nicht genug. Im Jahr 1153 schickte der König von Jerusalem ein Heer aus, um die Stadt Ascalon zu belagern. Hier sollen sich spektakuläre Szenen ereignet haben. Die Belagerung dauerte insgesamt 8 zehrende Monate und eine kleine Templerschar, die nur 40 Mann umfasste, soll eine Bresche gestürmt haben. Sie alle wurden erschlagen und ihre Leichname angeblich auf der Stadtmauer aufgehängt. Aber ihre verbissene und kompromisslose Bereitschaft, für ihre Mission in den Tod zu gehen, wurde bald schon legendär und motivierte den Rest der Truppen. So zumindest deuteten es einige Geschichtsschreiber. Andere sagen, es hätten nicht mehr als 40 Leute in die Bresche passen können. Wieder andere meinten, die Templer waren einfach auf Beute erpicht und wollten nicht teilen. Es muss wohl für immer ein Rätsel bleiben. Schlussendlich konnte Ascalon erobert werden und eine der wichtigsten Hochburgen des Islam im Heiligen Land fiel. Kapitel 5: Opferbereitschaft. Wenn man die Templer mit nur einem Wort schmücken dürfte, wäre es wohl eben dieses: Opferbereitschaft. Ascalon ist nur ein markantes Beispiel unter vielen. Wie schlimme Verluste die Tempelritter in vielen Einsätzen zu beklagen hatten, das lag nicht an militärischem Fehlverhalten oder schlechter Führung. Es lag an ihrem Eifer, der sie so oft einen dermaßen hohen Blutzoll bezahlen ließ. Es ist nicht nur eine cool klingende Geschichte oder ein Klischee, es ist ein historisch vielfach verbürgter Fakt, dass Tempelritter sich anschickten, stets an vorderster Front zu kämpfen und die schlimmsten Abschnitte des Kampfgeschehens übernahmen. Hier mal ein paar Zahlen aus den Berichten über die Kämpfer der Templer, die Bände sprechen. So kamen nach dem Bericht des Großkomtus Terricus an den Westen 1187 infolge der Schlacht bei Hattin 230 Ritterbrüder ums Leben und nach einem Brief des Patriarchen von Jerusalem fielen 1244 bei La Forbi 312 Ritterbrüder und 324 Tokopolen. Nur 33 Templer hatten überlebt. Dabei handelt es sich jeweils um den weitaus größeren Teil der im Heiligen Land stationierten Brüder, während sonst deutlich geringere Kontingente zum Einsatz kamen. Diese Männer waren die tief überzeugten Jungs fürs Grobe. Sie sahen die Schlacht als den schnellsten Weg an die Seite Gottes. Denn Templer zu sein war kein Beruf, es war eine Berufung. Ein Mann kam nicht aus Not oder Elend oder Auswegslosigkeit auf die Idee, sich dem Orden anzuschließen. Das war ein Ausdruck tiefer Gläubigkeit. Kaum ein Korps war Tapferkeit am Schlachtfeld so derart nachzuweisen wie den Templern. Das berichten auch etliche Historiker. Die Templer im Heiligen Land waren die Vorkämpfer in vielen Schlachten gegen die Sarazenen. Ihre militärischen Einsätze stehen für über 2 Jahrhunderte außer Frage. Immerhin die Hälfte der zwischen der Gründung 1119 und Auflösung 1312 amtierenden 22 Großmeister starb im Kampf gegen die Ungläubigen. Nur selten haben die Truppen unter der Ordensflagge die Flucht ergriffen. Meist zogen sie die Ehre des Schlachtentodes vor. Die Templer fuhren immer wieder herbe Verluste ein. Daraus erklärt sich auch, dass sie trotz regen Zustroms an willigen neuen Rekruten kaum einmal mehr als einige hundert aktive Ritter zählten. Ihr Wert am Schlachtfeld und darüber hinaus ermaß sich allerdings nicht an ihrer Quantität, sondern ihrer Qualität. Sie waren gut gedrillte, langgeschulte Elitekrieger. Unter anderem deshalb wurden ihnen keine Gnade vor ihren Feinden gewährt. Wurde ein Templer gefangen genommen und als solcher identifiziert, war es das. Beispielsweise ließ der legendäre kurdische Heerführer Saladin alle Templer in Gefangenschaft auf der Stelle hinrichten. Die überlebenden Templer und Johanniter ließ er jedoch alle hinrichten, weil sie, wie es bei Ibn al-Athir heißt, im Krieg gefährlicher sind als alle übrigen Franken zusammen. Kapitel 6: Kein Erbarmen. Zugegebenermaßen war es nicht so, als wären die Templer selbst mit allzu sanfter Hand vorgegangen. Kreuzzüge richteten sich nicht ausschließlich gegen Muslime, sondern allgemein gegen Ungläubige jeder Art, wie sie es definierten. Dabei gingen sie teilweise in brutaler Art und Weise vor. Gott selbst sagt in der Bibel, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und das nahmen die Tempelritter ziemlich wörtlich. Jeder, der nicht christlich war, war für sie ein Feind und hatte nicht mit Gnade zu rechnen. Auch gegen Juden beispielsweise gingen sie mit voller Gewalt vor. Nicht so hart vielleicht wie gegen die weitaus präsenteren Muslime, aber durchaus auch nicht mit Samthandschuhen. Viele Prediger betitelten Juden als verdammenswert und riefen dazu auf, sie nicht ungestraft davonkommen zu lassen. Ungestraft wofür? Naja, laut christlicher Auslegung machte man die Juden zumindest zum Teil dafür verantwortlich, dass Jesus hingerichtet wurde. Dafür wollte man sich im Namen Gottes rächen. Das ist insofern ironisch, als der gesamte christliche Glaube eigentlich aus dem Judentum erwuchs. Denkt mal nach. Immerhin war Jesus selbst Jude. Ebenso wie seine beiden Eltern. Er verstand sich als Jude, wohnte in einer jüdischen Heimat, sprach Aramäisch, eine hebräische Sprache. Und unseres Wissens nach hegte er nie die Absicht, eine eigene Religion zu gründen, sondern wollte eben das Judentum etwas reformieren. Allerdings divergieren in seiner Entstehungszeit Judentum und Christentum immer weiter voneinander, bis das Christentum eben eine eigene Religion bildete. Es war viel attraktiver für die meisten Leute als das Judentum, weil es eine viel einfachere Religion war, die nicht so strenge Sitten abverlangte. Beschneidung, Tieropfer und so weiter. Das Christentum war stumpf ausgedrückt einfach viel praktikabler. Den Juden wurde im Laufe der Zeit von den zahlenmäßig in Europa die deutliche Mehrheit bildenden Christen alle möglichen Verbrechen angelastet. Vernichtung der Ernte, Hostienschändung, Vergiftung von Brunnen, Kannibalismus an Kindern und. Immer wieder kam es zu massiven Ausschreitungen an dieser Minderheit. Bei solchen Aktionen griffen Orden wie die Templer nicht ein. Im Vergleich hierzu kamen die orientalischen Christen, das heißt konkret orthodoxe, armenische und syrische Christen, noch glimpflich davon, indem man ihnen nur mit massivem Misstrauen und Ablehnung begegnete. Ebenso sah der Orden Feinde in den eigenen katholischen Reihen. Zwar herrschte ein striktes Verbot für den Orden, gegen christliche Menschen gewaltsam militärisch vorzugehen, doch das wurde auch gern mal umgangen und der Orden von der Politik instrumentalisiert. Kapitel 6. Zu mächtig für das eigene Wohl. Das fasst die Situation der Templer am Ende ihres Ordens recht gut zusammen. In knapp 200 Jahren hatten sie es geschafft, eine der mächtigsten Institutionen auf europäischem Boden zu werden. Besonders in Frankreich wuselte es geradezu vor Templerbesitzungen. Und das gefiel nicht jedem. Stellt es euch so vor, ihr seid der König von Frankreich und mitten in eurem Land befindet sich eine Organisation von immensem Reichtum. Wirtschaftlich ungeheuer mächtig, politisch gut vernetzt. Sie bildet einige der besten fanatischen Soldaten des Abendlandes aus, besitzt eigene Agenda und ist keinem weltlichen Herrscher zur Treue verpflichtet. Sie ist lediglich dem Papst ergeben. Als größtes und vermutlich kampferprobstestes stehendes Kontingent stellten sie eine ernstzunehmende Gefahr für jeden Feind dar. Eine gefährliche Mischung in der damaligen Zeit. Hinzu kam, dass ihre Territorien nicht einfach irgendwo am Arsch der Welt lagen, wo sie niemand als Konkurrenz empfunden hätte. Die Johanniter hatten ihre Basis auf Rhodos und der deutsche Orden im Osten Europas im Baltikum. Weit und breit kein lateinischer König, dem sie im Weg hatten. Die Templer in Frankreich allerdings waren ein wahrer Dorn im Auge des Königs. Und dem Ganzen noch eins draufzusetzen, lehnten sie das Ansuchen von König Philipp IV. Ihnen beizutreten einfach ab. Der König sinnte auf Rache. Diese Beleidigung wollte er nicht durchgehen lassen. Außerdem gab es noch einen weiteren Punkt. Wie bereits erwähnt, waren die Templer finanziell sehr potent. Wenn man ihren Orden auflösen könnte, an wen würde wohl deren gewaltiges Vermögen fallen? Richtig, an den König. Außerdem war Philipp wahnsinnig tief in der Schuldenfalle, unter anderem bei den Tempelrittern. So würde er gleich 4 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er könnte erstens seine persönliche Schmach tilgen, weil er nicht aufgenommen wurde. Zweitens einen mächtigen und gefährlichen, nicht kontrollierbaren Feind innerhalb seines Landes ausradieren. Drittens seine eigenen Schulden mit dem Schwert tilgen und viertens die leere Staatskasse wieder füllen. Worauf wartet er also noch? Naja, so einfach ging das nicht. Diese Gründe konnte er keinesfalls offen angeben, also musste er etwas fingieren. Etwas Großes. Etwas geradezu Gewaltiges mit viel Sprengkraft. Er tat sich mit dem Papst höchstpersönlich zusammen und warf den Templern die schlimmsten Verbrechen vor. Sodomie, Götzenanbetung, Gotteslästerung und dergleichen. Alles, wofür der Orden niemals stand. Der Papst machte bei diesem Vorhaben nicht freiwillig mit, sondern stand stark unter Druck des französischen Königs. Er konnte kaum anders handeln. Um den Orden schnell, überraschend und vollständig auszurotten, ließ Philipp in einer Nacht- und Nebelaktion Haftbefehle ergehen und seine Truppen überraschend gegen die Templer zuschlagen. Ein Coup sondergleichen. Und all das für den Ehrgeiz dieses Mannes. Die Templer waren schlicht und ergreifend zu erfolgreich geworden und das sollte ihr Verderben sein. Quer durch Frankreich wurden unzählige Tempelritter inhaftiert und vor Gericht gestellt wegen der angegebenen Verbrechen. Viele gestanden unter schrecklicher Folter Verbrechen, die weder sie noch ihre Ordensbrüder begangen hatten, um der Tortur ein Ende zu setzen. Und der Scharfrichter wiederum setzte ihnen sein Ende. Wie genau sich dieser Zugriff vollzog, dafür heben wir uns die letzte Folge dieser Reihe auf. Für heute sei gesagt, kaum in der Geschichte gab es einen effektiveren Massenanschlag auf eine Institution. Innerhalb einer einzelnen Aktion war der mächtigste Templerorden beinahe vollständig vernichtet wurden. Und was lernen wir daraus? Halte deine Freunde nahe und deine Feinde noch näher.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As a major research institution, Arizona State University offers the most online bachelor's degree programs, along with world-class faculty and dedicated support. Discover why ASU is ranked number one in innovation for 9 consecutive years. Tap to learn more.